Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Zweimal Orient haben wir im Programm. Eine Ausstellung in Paris blickt auf die jüdische Geschichte in der arabischen Welt, ein kaum bekanntes, aber umfangreiches Kapitel. Und außerdem, das Königreich Bahrain schenkt kurz vor Weihnachten der Christenheit eine neue Kathedrale. Vorher aber blicken wir aufs Naheliegende, nämlich nach Trier. Den, Zitat, ungesühnten Verbrechen im Bistum Trier widmet der Spiegel seine aktuelle Titelgeschichte. Was es mit Schuld und Sühne dort auf sich hat, erklärt Spiegelreporterin Britta Stuff. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zeigt in dieser Woche einen düsteren Dom auf der Titelseite. Es ist nicht der weltberühmte von Köln, es ist der nicht ganz so berühmte von Trier. Und die Geschichte dazu ist auch nicht das beliebte Sinierstück kurz vor Weihnachten über die mehr oder weniger leuchtende Zukunft des Christentums. Es ist eine investigative Recherche. Die Reportage zeigt, was sexualisierte Gewalt mit Menschen macht und was die kirchlich Mächtigen getan haben. Die Titelgeschichte hat 11 Seiten, mehr als 100 Personen hat das Spiegelteam dafür befragt. Ich bin nun verbunden mit der Spiegelreporterin Britta Stuff. Guten Morgen, Frau Stuff.
Guten Morgen, Frau Florin.
Wer sich überhaupt noch für Missbrauch in den Kirchen interessiert, der schaut derzeit eher ins Erzbistum Köln. Da wurden ja kürzlich die Zahlen bekannt, was Juristen und PR-Profis für die sogenannte Aufarbeitung bekommen haben. Sie haben im Bistum Trier recherchiert, monatelang. Warum ausgerechnet dort?
Es begann ehrlich gesagt durch einen Zufall. Ich habe tatsächlich im Deutschlandfunk einen Beitrag gehört von Ihnen über eine Frau aus dem Bistum Trier, die von zwei Priestern in die Abtreibung gedrängt worden sein soll.
Karin Weißenfels.
Karin Weißenfels, genau. Das hat mich interessiert. Ich stamme aus dem Bistum Trier. Ich bin selbst katholisch. Ich war jahrelang Messdienerin. Und ich habe angefangen, mich mit Karin Weißenfels zu treffen und zu unterhalten. Und habe sehr schnell gemerkt, dass das Bistum Trier eigentlich eine gute Nussschale ist, um mal zu beobachten, was der Missbrauchsskandal in der Kirche eigentlich bedeutet und was aus der Aufklärung wurde. Einfach deshalb, weil der amtierende Bischof der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche in Deutschland ist, Stefan Ackermann, und weil sein Vorgänger Reinhard Marx in diesem Jahr dem Papst aufgrund des Missbrauchsskandals seinen Rücktritt angeboten hat, der nicht angenommen wurde. Und so haben wir dann ein Team gegründet und dort versucht, nahezu jeden Stein mal umzudrehen.
Und welches sind die wichtigsten Erkenntnisse dieses Steinumdrehens?
Naja, es gibt auf vielen Ebenen eine ungesühnte Schuld, wie wir auch schreiben. Das ist einmal sozusagen die Schuld der Täter, sozusagen das dessen, was da wirklich vorgefallen ist. Das ist unseren Ergebnissen nach wesentlich mehr, als bislang berichtet wurde, und auch wesentlich monströser, als bislang berichtet wurde. Und das Zweite ist, dass die Aufarbeitung, und da liegt der Grundfehler drin, sozusagen die Organisation der Aufarbeitung und die Aufarbeitung selbst der Organisation übertragen wurde, in der die Taten gespielt haben, in der die Täter angestellt waren. Und die Kirche spricht sehr viel von Aufklärung und Aufarbeitung, hat sehr viel Gremien eingerichtet, hat den synodalen Weg geschaffen. Aber wenn man einmal durch den Vorhang dieser Worte tritt, merkt man doch sehr schnell, dass ein eisiges Schweigen, eine Verschleierung und auch eine Verzögerung der Aufarbeitung aus unserer Sicht.
Das Bistum Trier hat sehr schnell reagiert. Schon am Freitag hat Bischof Stefan Ackermann erklärt, ihre Reportage zeige auf, Zitat, dass Verantwortliche in unserem Bistum nicht angemessen gehandelt und Fehler gemacht haben, Zitat Ende. Und dann hat er eben auf die Aufarbeitung, auf die unabhängige, sogenannte unabhängige Aufarbeitung verwiesen, die stattfinde. Es ist eigentlich ein routiniertes Wegmoderieren. Der Dom steht noch. Sind Sie enttäuscht?
Ja, also der Papst hat ja vor kurzem gesagt, Wahrheit macht frei, sinngemäß. Das ist schon wahr, was er da sagt, aber es ist natürlich maximal unkonkret. Es fehlt das Wort Ich, es fehlt, was genau vorgefallen ist. Es fehlt, wer hat den Fehler wann, wo, wie gemacht und welche Konsequenzen werden daraus gezogen. Es ist in Wahrheit so unkonkret wie ein Gebet und es bringt den Betroffenen, den Opfern wenig. Die möchten gerne konkret aufgeklärt wissen.
Sie haben es schon gesagt, mit einem Team recherchiert. Sie waren also dort nicht alleine unterwegs. Und eine Ihrer Reporterinnen erhielt diesen Anruf. Das ist eine Roboterstimme, schwer zu verstehen, aber wir hören es jetzt trotzdem mal an. Ja, also einige Aussetzer drin, wirklich schwer zu verstehen. Ich sage es mal im Klartext, die Jugendlichen und ihre psychischen Schäden wären dir vollkommen egal. Du würdest dich auf ihre Kosten wichtig und bereichern. Sie könnten dir inzwischen viele Übergriffe in der Recherche und viele fachliche Fehler in der journalistischen Arbeit nachweisen. Dies ist eine Anregung. Sie sind eine erfahrene Reporterin. Ist so etwas üblich, diese Art von Bedrohung, kann man sagen?
Ich persönlich habe es nie erlebt. Also diese Nachricht hat mitten in der Nacht unsere Mitarbeiterin Katja Bernardi erreicht. Es war eine von vielen Nachrichten. Es ist nicht die einzige geblieben. Sie ist auch zur Polizei gegangen. Es hat uns massiv überrascht. Es hat mich überhaupt massiv überrascht, wie viele Menschen im kirchlichen Kontext Angst vor ihrer eigenen Kirche haben, die wirklich Konsequenzen fürchten, wenn sie einfach sagen, was vorgefallen ist. Es gibt einen Priester, der fand Fledermäuse im Weihwasser und Tierkadaver vor der Tür, nachdem er einen Missbrauchstäter angezeigt hat. Es gibt Leute, die uns angefleht haben, dass wir auf keinen Fall ihren Namen nennen dürfen. Ich bin immer wieder über ein Wort gestoßen, das man heutzutage selten hört, nämlich über das Wort Gehorsam, das im kirchlichen Kontext offenbar immer noch sehr wichtig ist. Die Kirche verlangt Gehorsam von ihrem geweihten Personal, im Grunde aber auch von ihren Gläubigen. Und das ist das, was sie auch immer noch bekommt in großen Teilen, Gehorsam.
Und das nach all den Recherchen, nach all den Enthüllungen, die es schon gab. Wie erklären Sie sich das?
Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir im Grunde nur so erklären, dass die Kirche immer noch Vorschusslorbeeren von der Gesellschaft bekommt. Dass man sich vieles, und so ging es mir auch, gar nicht vorstellen kann. Dass man auch glauben möchte, weil natürlich für die christlich sozialisiert wurden, so wie ich zum Beispiel, ist es einfach eine unfassbar schmerzhafte Erkenntnis, dass möglicherweise gar nicht das getan wird, was gesagt wird. Und ich glaube, vor dieser Erkenntnis möchte man sich auch schützen. Ich verstehe das auch.
Sie haben nach dem System gesucht, schreiben Sie. Was ist das System, ganz kurz zusammengefasst?
Naja, wir haben es die 3Z-Regel genannt. Es gibt verschiedene Wege, Aufarbeitung zu verlangsamen. Das ist einmal das Problem der Zuständigkeit. Die Kirche ist selbst zuständig in ihrem eigenen Kirchenrecht. Sie ist eigener Ermittler und sie ist eigener Richter. Dann ist da der Zugang. Die Kirche hat den Zugang zu ihren eigenen Akten, die berühmte MHG-Studie, man weiß das ja, durfte gar nicht selbst die Akten der Kirche ansehen. Das haben Mitarbeiter für die Studienleiter gemacht und haben das dann weitergereicht. Und das Dritte, das mächtigste Instrument der Kirche, ist die Zeit. Die Kirche spielt auf Zeit. Kirchenrechtsprozesse dauern oft Jahre. Die Aufarbeitungskommission in Trier hat 6 Jahre Zeit. Das sind Prozesse, in denen die Täter irgendwann sterben. Und das ist sehr schmerzhaft für die Opfer, weil die sich nichts mehr wünschen, als dass der Täter sagt, ja, ich war das und ja, ich habe Schuld auf mich geladen. Aber mit toten Tätern ist es eben nicht mehr möglich.
Sie stammen aus Trier, Sie sind katholisch sozialisiert. Jetzt nach dieser langen Recherche, die Sie ja als Journalistin gemacht haben, wie schauen Sie da als Katholikin drauf?
Ja, ich habe das während der Recherche getrennt. Die Recherche ist tatsächlich im Team rein journalistisch abgelaufen und das geht auch, dass man das trennen kann. Aber jetzt stehe ich im Grunde vor meinem eigenen Rechercheergebnis und schaue als Katholikin drauf. Und ich muss sagen, es ist unheimlich schmerzhaft für mich. Es hat in mir einen Prozess ausgelöst, der dazu führt, dass ich mir im Moment nicht mehr vorstellen kann, Teil der Kirche zu sein. Und dass ich mir vorgenommen habe, wenn ein paar Tage ins Land gegangen sind, auszutreten, weil ich das nicht mit mir vereinbaren kann, nach dem, was ich dort rausgefunden habe.
Ja, vielen Dank. Mit Britta Stuff, Reporterin beim Spiegel, habe ich über ihre Titelgeschichte gesprochen, wie sie die als Journalistin angegangen ist und wie sie als Katholikin draufschaut. Vielen Dank, Frau Stuff.
Vielen Dank, Frau Florin.
Thank you. Zelt in der Wüste sieht die neue Kathedrale von Bahrain aus. Das Grundstück hatte der König der katholischen Kirche geschenkt. Und das steinerne Zelt trägt einen sehr katholischen Namen, unserer lieben Frau. Mit dem nicht ganz so gewöhnlichen Zusatz von Arabien. Ein Bau, eine Botschaft. Christinnen und Christen sind willkommen, Religionsfreiheit scheint möglich. Björn Blaschke prüft, ob das Königreich sein Versprechen hält.
Bahrain feiert und lässt sich feiern.
Let the light of Christ shine brightly in the church.
In Awali, 23 Kilometer südlich der Hauptstadt Manama, wurde die liebe Frau von Arabien eingeweiht. Mit Platz für 2300 Gläubige ist sie die größte Kathedrale in den arabischen Golfstaaten. Bischof Paul Hinder, apostolischer Administrator oder päpstlicher Verwalter der Region, äußerte sich in Bahrain im Gespräch mit der ARD.
Wichtig ist es, weil diese Kirche eine spezielle Funktion hat im gesamten Vikariat von Nordarabien. Es ist der Sitz und wird sein der Sitz des Bischofs. Der Sitz ist im Moment vakant. Es wird das spirituelle Zentrum der Katholiken in den vier Ländern sein, Bahrain, Katar, Kuwait und Saudi-Arabien.
In den vier Ländern sollen, nach Angaben der katholischen Kirche, mehr als 2 Millionen Angehörige ihrer Glaubensgemeinschaft leben, zumeist Arbeitsmigrierende aus aller Welt. Von den gut 1,5 Millionen Einwohnern Bahrains machen nicht-muslimische Menschen etwa ein Drittel aus, also rund 500.000. Der katholische Bruder Charbel ist als libanesischer Kirchendiener nach Bahrain gekommen. In Bahrain gibt es zwischen 100.000 und 120.000 Katholiken verschiedener Nationalitäten. Wir haben hier Gläubige aus arabischen Ländern. Es kommen auch welche aus Amerika, Europa, Afrika, Australien. Aber definitiv kommen die meisten Christen aus Indien und den Philippinen. Bahrain und die anderen arabischen Golfstaaten, eine multiethnische und multireligiöse Region, beherrscht von Muslimen. Die Kuppel der Kathedrale der lieben Frau von Arabien spielt auf all das an. Sie erinnert an ein Zelt, die ursprüngliche Behausung von Wüstenvölkern. Obendrein ließ Moses laut Altem Testament ein Zelt der Zusammenkunft errichten, als Gottes Wohnung. Und die Bücher Mose, der Muslimen, Christen und Juden ein Prophet ist, führt den gemeinsamen Ursprung ihrer Religion vor Augen. Wir leben in Bahrain in Freiheit. Wir werden respektiert und niemand diskriminiert uns oder behandelt uns schlecht. Die Bahrainis sind freundlich. Es gibt Respekt von der Regierung und gleichzeitig vom Volk, das den Christen gegenüber aufgeschlossen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die erste katholische Kirche in Bahrain aus dem Jahr 1939 stammt. Davor waren bereits andere Gebetshäuser entstanden, vor 200 Jahren das erste, ein buddhistischer Tempel. Mit anderen Worten, Bahrain zeigt sich schon lange tolerant, mit dem Bau und der Einweihung der Kathedrale jetzt noch einmal besonders. Diese Toleranz feiert auch Sheikh Khalid bin Khalifa al-Khalifa, Mitglied der königlichen Familie und Vize-Regierungschef von Bahrain, im Gespräch mit der ARD. Es ist erwähnenswert, dass der Geist, der dem Zeitraum von 200 Jahren, in denen wir in Toleranz und friedlicher Koexistenz lebten, innewohnt, von seiner Majestät, unserem König Sheikh Hamad, geerbt worden sein muss. Er schenkte der Kirche das Grundstück und unterstützte sie von Anfang an. Doch der demonstrativen, großzügigen Toleranz dürfte auch ein politischer Gedanke innewohnen. Bahrain gilt als repressiv. Der Umgang des sunnitischen Königshauses mit der schiitischen Bevölkerungsmehrheit, aus der immer wieder der Ruf nach Demokratie laut wird, gilt teilweise als brutal. Und 2011 hat das Königshaus mit Hilfe aus Saudi-Arabien einen Aufstand im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings niedergeschlagen. Devin Kennis von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zur ARD. Bahrains Menschenrechtsbilanz in den letzten 10 Jahren war im Allgemeinen von der Unterdrückung der wichtigsten bürgerlichen politischen Rechte geprägt, insbesondere der Meinungs-, der Versammlungs- und der Vereinigungsfreiheit. Den Plan zum Bau einer Kathedrale in Bahrain gab es schon länger. Interessanterweise konkretisierte sich dieser Plan erst ab 2011, nach der Niederschlagung des Aufstandes. Mit dem Bau der Kathedrale der lieben Frau von Arabien wollen die Royals von Bahrain also sicherlich auch ihr Image aufpolieren. Und nicht nur der Christenheit ein uneigennütziges Geschenk zur Weihnachtszeit machen.
Einen apostolischen Administrator gibt es nicht nur in Köln. Björn Blaschke berichtete über die neue Kathedrale Liebe Frau von Arabien in Bahrain. Das Institut du Monde Arabe in Paris zeigte 2014 eine Ausstellung zur Hadsch, zur Pilgerfahrt nach Mekka. 2017 widmete es sich den Christen im Orient und nun folgt der letzte Teil der Trilogie. Die aktuelle Ausstellung erinnert an das jüdische kulturelle Leben im Orient. Es sei eine Histoire plurimillénaire, betont der Untertitel. Also eine Geschichte mehrerer Jahrtausende, was für viele überraschend sein dürfte. Bettina Kaps hat die Pariser Ausstellung besucht und damit auch Kairo, Bagdad, Damaskus und den Nil bereist.
Das Fresko aus der antiken Synagoge zeigt ernstblickende Männer in römischen Togen. Es dient als Werbeplakat für die Ausstellung Juden im Orient und hängt nun vor dem Institut der Arabischen Welt in Paris. Neben Frankreich gehören dem Kulturzentrum 21 arabische Staaten an, darunter auch die Palästinensergebiete.
Eine solche Ausstellung an diesem Ort, das ist eine kulturelle und politische Wegmarke.
Sagt Kurator Benjamin Stora, ein bekannter Historiker, der vor allem über die Geschichte Algeriens geforscht hat. Das Fresko aus dem 3. Jahrhundert deutet an, wie lang und wie reich die Geschichte der Juden im Orient war und wie gefährdet ihre Zeugnisse dort sind. Es stammt aus Dura Europos, so heißt eine archäologische Stätte am Euphrat. Mittlerweile hängt das Original im Nationalmuseum von Damaskus, wo es ein französischer Fotograf aufgenommen hat. Die archäologische Stätte selbst aber wurde von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat geplündert.
Viel zu oft betrachten wir die Geschichte der Juden im Orient vom Ende aus, denken vor allem an die massive Auswanderung im 20. Jahrhundert, an Kriege, Konflikte und die ungelöste Palästinenserfrage. Wir wollen diese Geschichte nun von Anfang an erzählen.
Das bedeutet, 3000 Jahre fassbar machen, ihre Blütezeiten, aber auch ihre Schrecken. In einem Kulturraum, der sich über drei Kontinente erstreckt. Ausstellungsmacherin Elodie Bouffard deutet auf die ältesten Dokumente, die hier zu sehen sind. Drei brüchige Papyrusblätter mit aramäischem Text.
Sie stammen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und wurden in Elephantine gefunden, einer Insel im Nil. Dort war eine Garnison stationiert, die ausschließlich aus jüdischen Soldaten bestand. Auf einem der Dokumente ist zu lesen, dass sich ein Jude in eine Sklavin verliebt, sie freigegeben und geheiratet hat. Es gab also interreligiöse Ehen, denn die junge Frau war keine Jüdin.
Zu den spektakulärsten Ausstellungsstücken gehört ein bräunlich verfärbtes Blatt mit hebräischer Handschrift. Es ist die Schrift von Maimonides. Der jüdische Philosoph, Rechtsgelehrte und Arzt wurde Anfang des 12. Jahrhunderts in Andalusien geboren, wirkte vor allem in Ägypten und galt weit über das Judentum hinaus als einer der wichtigsten Gelehrten des Mittelalters.
Maimonides hat einzelne Stellen durchgestrichen, um sich zu verbessern, das treffende Wort zu finden. Wir können regelrecht zusehen, wie er nachdenkt.
Nach muslimischem Recht galten Juden, genau wie Christen, als sogenannte Dhimmis. Sie besaßen weniger Rechte als Muslime, waren aber schutzbefohlen. Jedenfalls lebten sie in den arabischen Ländern oft sicherer als im christlichen Europa, wo sie immer wieder als angebliche Gottesmörder verfolgt wurden. Im Arabischen Kulturinstitut zeugen nun prächtige Mosaike, Kultgegenstände, aber auch Hochzeitsgewänder, Schmuck, Bücher, Gesänge und Gebete davon, wie sich die Juden im Orient entfalten konnten. Benjamin Stora ist selbst Jude. Er wurde 1950 in Algerien geboren. Als das Land unabhängig wurde, war er 12 Jahre alt und wie die meisten algerischen Juden wanderte auch seine Familie nach Frankreich aus.
Ich gehöre somit der letzten Generation an, die diese Gemeinsamkeiten gelebt hat. Die Liturgien in den Synagogen und Moscheen klangen ganz ähnlich. Unsere Küche, unsere Lektüren, unsere Kunst, wir hatten vieles gemeinsam. Den jungen Menschen, die ich bei meinen Forschungen im Libanon, in Algerien und anderswo treffe, ist das völlig unbekannt. Dieses Nichtwissen kann Fantasien befördern, die ausschließlich von Trennung und Hass geprägt sind. Wir hoffen, dass die junge Generation diese geteilte Geschichte entdecken wird und dass wir die Gräben in Frankreich dadurch verringern können.
Die Vorbesichtigung hat viele Journalisten arabischer Medien angezogen, unter ihnen Taha Ani. Der Korrespondent einer algerischen Tageszeitung bestätigt die Analyse des französischen Historikers.
Für viele arabische Regime passt diese Geschichte nicht zu ihrer Ideologie. Die Islamisten, vor allem in Algerien, wollen erst recht alle jüdischen Spuren auslöschen. Dadurch geht ein großer Teil unserer Kulturgeschichte verloren.
Dass die Ausstellung nichts beschönigt, dafür steht Denis Charbi. Der israelische Politikwissenschaftler hat das letzte Kapitel der Ausstellung bearbeitet. Es wirft die heikle Frage auf, warum in den 1950er Jahren fast 1 Million Juden aus den islamischen Ländern fortzogen.
Die wenigsten wurden ausgestoßen. Man hat sie nicht in Boote oder Laster gesetzt. Aber der arabische Nationalismus hat bewirkt, dass die jüdischen Gemeinden dort für sich keine Zukunft mehr sahen und Verfolgungen befürchteten. Ein zweiter Grund war der Zionismus. Der Staat Israel sagte, kommt zu uns.
Mit Ausnahme von Israel leben heute schätzungsweise nur noch 30.000 Jüdinnen und Juden im Orient, vor allem in der Türkei, Marokko und im Iran. Die Veranstalter hoffen, dass die Ausstellung nun auch in den betroffenen Regionen wahrgenommen wird. Er selbst, sagt Denis Charbi, werde in Israel die Werbetrommel rühren.
Auf politischer Ebene bewegt sich nichts. Deshalb ist es wichtig, dass jetzt die Kultur das Wort ergreift. Das wird leider nicht zu einem Friedensvertrag zwischen Israelis und Palästinensern führen. Aber wenn klar wird, dass wir alle Töchter und Söhne derselben Länder, desselben Kulturraums sind, ist schon viel geschehen.
Und dass er als Israeli nun in einer Veröffentlichung des Arabischen Kulturzentrums frei über ein politisch sensibles Thema schreiben konnte, allein das sei schon ein gewaltiger Schritt.
Jüdisches Leben im Orient, Bettina Kaps berichtete. Die Ausstellung im Pariser Institut du Monde Arabe ist noch bis zum März nächsten Jahres zu sehen. Nach den 10 Uhr Nachrichten übernimmt hier mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann. Eine wertebasierte Außenpolitik gegenüber Russland und China. Das ist das Thema der Sendung Kontrovers. Das war Tag für Tag für heute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken. Ich bin Christiane Florin.